Wir hören auf den Predigtext für diesen Sonntag aus Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus Christus, was ist das für ein großes Vorrecht, dass wir an diesem Morgen als deine Gemeinde zu dir kommen dürfen, dich, unseren Herrn, nennen dürfen. Du bist der Herr unseres Lebens, du bist der Herr deiner Gemeinde, du bist auch der Herr der Geschichte und der Herr über alles, was sichtbar und was unsichtbar ist. Wir geben dir die Ehre und beten dich an. Du bist ein Herr und Gott, der Gebet erhört. Und du bist an diesem römischen Hauptmann nicht einfach vorbeigegangen, hast das Elend seines Knechtes nicht einfach übersehen. Wer immer deinen Namen anruft, dem hilfst du von Herzen gern. Um wie viel mehr dürfen wir vertrauen, dass du unser Beten hörst und siehst, die wir dein Eigentum geworden sind. Wir bitten dich an diesem Morgen, dass du zu uns kommst in deinem Wort und dass du überall dort gegenwärtig bist, wo dein Wort verkündigt wird und wo Menschen auf dich warten. Wir bitten dich für die vielen Gottesdienste in unserem Land, dass du dich zu deinem Wort bekennst, wo es in Vollmacht und wo es in Schwachheit verkündigt wird. Lass es die Menschen erreichen, weil es dein ewiges und lebendiges Wort ist. Wir bitten dich für die Gläubigen, die in großer Einsamkeit sind, besonders für die verfolgten Christen, dass du sie grüßt auf deine Weise und sie deiner Gegenwart gewiss werden. Wir bitten dich für die Leidtragenden, dass du sie in besonderer Weise trägst und tröstest. Wir bitten dich für unsere Missionarin Ruth Gebhardt, dass du sie segnest und sie auf ihrem Weg sicher leitest. Und nun bitten wir dich, dass du zu uns kommst. Segne uns, segne Andreas Schäfer und sei du selber mitten unter uns. Danke, dass du da bist. Amen.
Das ist ja keine normale Heilungsgeschichte. Eine normale Heilungsgeschichte, davon haben wir ja vielen Evangelien. Da kommt eben einer mit einem bestimmten Anliegen, einer Krankheit zu Jesus. Jesus spricht ein Wort oder eine Geste, eine Tat und dann ist Heilung da. Hier passiert was ganz anderes. Die ist nicht normal, diese Geschichte. Einmal ist es schon selten natürlich, dass jemand für einen anderen bittet. Da haben wir auch ein, zwei, drei Exemplare. Aber noch einmal hier dieser Hauptmann für seinen Untergebenen bittet. Dann geschieht hier das Phänomen einer Fernheilung. Der, den es betrifft, der ist ja gar nicht da. Der ist gar nicht transportfähig. Und dann ist es so, dass dieser Bittende der hier auftritt, dieser Hauptmann, das ist ja ein Heide. Das ist ja kein Jude. Das ist ja einer, der eigentlich noch gar keinen richtigen Zugang hat, der eigentlich ja außen vor der Tür steht. Und von daher ist das eine unnormale Geschichte, schon mal von diesen äußeren Kennzeichen her. Und dann ist es auch keine normale Heilungsgeschichte, denn wenn man diese Geschichte auf sich wirken lässt, dann merkt man, je mehr man sie liest, dass ja es eine Heilungsgeschichte ist, in der es vorrangig gar nicht um Heilung geht. Und der das Erstaunliche ist ja, dass man ja glatt das Wunder vergessen könnte, um das es hier geht. Und auf ein ganz anderes Wunder aufmerksam wird, um das es eigentlich geht, nämlich um den Glauben. Und das Glauben Jesus zum Staunen bringt. Wenn Jesus Glauben sieht, dann fängt Jesus an zu staunen. Das ist für ihn etwas ganz Erstaunliches, wenn es tatsächlich irgendwo Glauben gibt. Und deswegen ist das keine normale Heilungsgeschichte. Und wenn Sie letzten Sonntag schon da waren, dann wissen Sie, wir wollten diese Texte aus Matthäus 8 ja auch unter einer ganz bestimmten Überschrift lesen. Unter Überschrift Vertrauen zu Jesus. Ich habe letzten Sonntag Ihnen das Zitat von Adolf Schlatter weitergegeben. Das Ziel, dem diese ganzen Erzählungen Matthäus 8 dienen, besteht einzig darin, dass der auf Jesus gerichtete Glaube entsteht. Dass Glaube entsteht. Und tatsächlich, das ist auch heute Morgen der Sinn. Wenn wir uns Matthäus 8, der Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum, zuwenden, dann ist das der Sinn, dass dadurch Glaube entsteht, dass in unserem Leben das Vertrauen zu Jesus erneut wächst, aufwacht, wieder auf den Leuchter gestellt wird, uns wieder wichtig, uns wieder wesentlich wird. Ja, das soll passieren, das Vertrauen zu Jesus entsteht. Und das tun wir jetzt und schauen uns diesen Hauptmann von Kapernaum an. Und wenn wir uns diesen Hauptmann von Kapernaum anschauen, dann stehen wir ja sozusagen auf der anderen Seite. Er ist auf der einen Seite dieser Hauptmann und wir stehen auf der anderen Seite. Und je mehr wir diesen Hauptmann anschauen, wie er da auftritt, was er tut, was er denkt, wie er sich verhält, umso mehr wächst in uns der Wunsch, wir würden gerne die Seite wechseln. Wir wären gerne auf seiner Seite. Wir würden es gerne machen wie er. Und je mehr das entsteht, je mehr das uns wächst, geschieht genau das, was der Text will. Dass nämlich Vertrauen zu Jesus entsteht, dass das uns wieder groß wird. Herr Jesus, ich möchte dir gerne vertrauen. Ich möchte gerne auf deiner Seite stehen. Ich möchte gerne auf der Seite des Hauptmanns von Kapernaum mit dir stehen und nicht auf der anderen, nur beobachtenden, distanzierten Seite. Also wenn es keine eigentliche Heilungsgeschichte ist, was ist es denn dann? Dann ist es eine Heilsgeschichte. Es ist eine Militärgeschichte und es ist eine Beziehungsgeschichte. Zuallererst ist das, was wir vor uns haben, eine Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist ja das, was Jesus Christus mit dem Vater gemeinsam geplant hat zur Rettung seiner Welt. Und das Geniale ist, dass Jesus das versteht, ins Evangelium, in diese kleine Geschichte der Erzählung von der Heilung dieses Knechtes, des Hauptmanns von Kapernaum, eigentlich das ganze Phänomen seiner Heilsgeschichte in Kürze konzentriert hineinzulegen. Das kann nur Jesus. Das kann nur Jesus. Das, was Sie hier erleben, Matthäus 8, ist eine kurz zusammengefasste Heilsgeschichte. Es ist sozusagen die Vorlage für das, was nachher die Apostel gelehrt haben. Das, was Sie hier haben, ist die Vorlage für die großen Texte des Apostels Paulus, Epheserbrief Kapitel 2, Kapitel 3, der Römerbrief Kapitel 9, 10, 11, das große Kapitel des Apostelkonzils, Kapitel 15 der Apostelgeschichte. Alles ist in Kürze in diesem Text mit drin. Denn das, was hier Jesus zum Ausdruck bringt, ist hier in dem, was den Hauptmann von Kapernaum kennzeichnet, seht ihr das Modell der Heilsgeschichte. Was ist das Modell der Heilsgeschichte? Dass wir noch einmal einen Blick zurückwerfen auf den Text davor. Davor kam doch dieser aussätzige Jude, der unrein war, der außerhalb des Gesetzes war, der außerhalb der Gottesordnung war und der eingeladen wurde, wieder in die für ihn geltende Gottesordnung zurückzukehren. Zeige dich im Priester, komm wieder zurück. Da haben wir den unreinen Juden. Hier haben wir den Heiden. Der war ja sowieso draußen. Der war ja sowieso draußen vor. Und jetzt kommt das Phänomen, dass eben nicht nur dieser Jude wieder dazu gerufen wird, wieder hineinzukommen in die Ordnung Gottes. Das Phänomen passiert, dass jetzt ein Heide dazugenommen wird in diese Heilsordnung, die hier Gott geschaffen hat. Er ist, wie es einer sagt, der Prototyp der heidenchristlichen Kirche. Im Grunde ist der Hauptmann von Kapernaum unser Mann. Denn wenn wir hier an Jesus Christus glauben, heute Morgen in diesem Raum, dann würde ich mal sagen, so annähernd 99%, nehme ich mal an, von denen, die mit mir an Jesus glauben, sind Heidenchristen. Gehören aus dieser Kategorie, die eben nicht aus dem auserwählten Volk Israel zum Glauben an Jesus gekommen sind, sondern von außerhalb, Heiden, Nichtjuden. Unser Mann ist der Hauptmann von Kapernaum. Das ist der Prototyp des Heidenchristen. Und das, was hier passiert, ist ein Modell für das, was Jesus grundsätzlich sich vorgenommen hat, um der gesamten Menschheit zu begegnen und sie zu retten. Er ist der Repräsentant der gläubigen Heiden, dieser Mann. Und wenn wir das vor uns vor Augen stellen, dann merken wir auch, was Jesus hier sagt. Viele werden kommen. Von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Und die Kinder des Reichs, die werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Es wird so sein, dass das gilt. Solchen Glauben habe ich in Israel bisher nicht gefunden. Und dann sehen Sie die ganze Heilsgeschichte vor sich. Sie sehen das Apostelkonzil vor sich, wie Petrus und die anderen Apostel zusammensitzen und beraten, wie machen wir das denn jetzt mit der Heidenmission, wie soll das denn gehen? Inzwischen war der Apostel Petrus im Haus des Cornelius gelandet, bei so einem, auch so einem Militär. Und da sind eine ganze Reihe zum Glauben gekommen, zum Entsetzen der judenchristlichen Szene in Jerusalem. Petrus, was machst du? Das sind Heiden. Und dann kommt es zum Apostelkonzil, Paulus ist dabei. Inzwischen ist die Gemeinde in Antiochia entstanden, ebenfalls heidenchristlich geprägt. Und dann tritt Petrus auf, wohlgemerkt, Petrus tritt auf und sagt den ganz entscheidenden lehrmäßigen Satz in Kapitel 15, Vers 9 der Apostelgeschichte. Er, der lebendige Gott, hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Jetzt kann nicht nur ein aussätziger Jude wieder zurückfinden zum lebendigen Gott, zum Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Jetzt kann sogar ein heidnischer Hauptmann von Kapernaum zum Glauben kommen an Jesus und zum lebendigen Gott kommen. Was für ein Phänomen. Und das ist ja das, was nachher der Epheserbrief auszeichnet. Dass Paulus im Epheserbrief uns das sagt. Ihr, die Heiden, ihr wart weit, weit weg, ihr wart fern vom Evangelium. Keinen Zugang, keine Chance, außen vor. Jetzt seid ihr, die ihr fern wart, in Christus Jesus nahe geworden. Ihr seid ganz nahe gekommen durch das Blut Jesu Christi. Jetzt haben Heiden einen Zugang zum Vater. Jetzt haben Heiden eine Möglichkeit, Christen zu werden. Jetzt haben Heiden eine Möglichkeit, zum Glauben zu kommen. Was für ein Phänomen. Der Hauptmann von Kapernaum ist der Prototyp, wie er hier im Matthäus-Evangelium vor uns steht. Und es geht ja noch weiter. Wenn Sie Ihre Bibeln vor sich haben, dann sehen Sie, diese Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum wird noch ein zweites Mal berichtet, nämlich im Lukas-Evangelium. Wenn bei Ihnen steht, dass auch der Johannes das noch parallel berichtet, dann streichen Sie das mutig durch, das ist falsch. Sondern es wird zweimal berichtet, nämlich einmal im Matthäus-Evangelium und einmal im Lukas-Evangelium. Und wenn Sie Lukas 7 durchlesen, dann entdecken Sie, dass Lukas noch einmal auf ein Phänomen aufmerksam macht, nämlich dass es zwei vorlaufende Delegationen gab, die der Hauptmann da um sich herum hat. Zum einen gab es eine Delegation von Juden, die als Fürsprecher zu diesem Jesus kamen für den Hauptmann von Kapernaum. Und noch eine zweite Delegation von Freunden kam auch noch mit dazu. Das ist ein Phänomen. Die Ältesten der Juden, die Ältesten der Judenschaft von Kapernaum sind Fürsprecher für den Hauptmann. Und sie bringen förmlich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sie, die Juden, bringen förmlich den Heiden zu Jesus und bleiben selbst außen vor. Und dann sehen sie förmlich, wie in dieser Geschichte, die Heilsgeschichte vorhin aufgeht. Mit Hilfe seiner jüdischen Freunde kommt der Heide zum Messias Jesus. Und die Mehrzahl der jüdischen Freunde erkennt diesen Jesus nicht. So war's. Mensch, genau so war's doch. Durch wen ist das Evangelium denn an die Heiden gekommen? Wer hat das Evangelium denn hineingebracht in die heidnische Welt? Wer ist denn wie blöd durchs halbe Römische Reich gereist? Es waren die jüdischen Freunde, es waren die Menschen aus dem jüdischen Volk, die es den Heiden, die es uns gesagt haben. Und dann kippt es um, dass die Mehrzahl derer, für die es eigentlich und ursprünglich und zuallererst war, dass die es nicht angenommen haben. Und die, die eigentlich weit, weit weg waren und von Tuten und Blasen keine Ahnung, keinen Schimmer hatten, die kamen zum Glauben an Jesus. Und es entstanden Gemeinden mit mehrheitlich heidenchristlicher Teilnehmerschar und Mitgliedern. Und Jesus sagt, das sage ich euch, so genauso wird es sein. Es wird so sein, dass von Nord und von Süd und von Ost und von West, überall werden sie herkommen und werden, man soll's nicht glauben, am Tisch sitzen. Ja, mit wem denn? Mit Abraham, Isaak und Jakob. Tischgemeinschaft mit den Patriarchen. Und wer bitte, wer hat Tischgemeinschaft mit den Patriarchen? Die Heiden. Die Heidenchristen. Das ist ja unfassbar, was hier beschrieben wird. Wie sollte ich, der ich keinen Zugang habe zum auserwählten Volk Israel, mir das anmaßen zu sagen, wenn das nicht Gott in seinem Wort sagen würde? Und Paulus ist da noch mutig und sagt, das müsst ihr verstehen. Abraham ist unser, der Glaubenden, aller Vater. Römerbrief Kapitel 4. Er ist sowohl der Vater der Glaubenden aus dem Volk Israel, als auch der Vater der Glaubenden außerhalb des Volkes Israel. Er ist der Vater aller Glaubenden. Abraham ist mein, ist ihr Vater. Und deswegen gehöre ich dahin, wo Abraham ist. Und gehöre mit an den Tisch, wo Abraham sitzt. Und wo Isaak ist. Und wo Jakob ist. Diesen Vätern des Glaubens, da gehöre ich hin. Und die Kinder des Reiches, die, denen es eigentlich gehört, denen es vom Blut her eigentlich gegeben ist, die werden hinausgestoßen. Sehen Sie den Römerbrief vor mir. Hören Sie die Stimme des Apostels, wie er sagt, dass da Zweige ausgebrochen werden, die eigentlich reingehörten, damit Zweige, die gar nicht reingehörten, reingepfropft werden. Und dann stehen sie staunend vor diesem Phänomen, dass wir zum Glauben gekommen sind. Und auf der anderen Seite, dass es eine Zurücksetzung Israels gab zu unseren, ja, zu unseren Gunsten. Oder wie Paulus das sagt, durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Und zum Glück wissen wir, dass er diese ausgebrochenen Zweige auch wieder einpfropfen kann und auch wieder einpfropfen wird. Das hat er zugesagt. Im Römerbrief im Kapitel 11 kündigt er dieses Heil in ganz besonderer Weise an. Und jetzt sind wir mit dabei. Und sind Teil dieser großen Völkerwallfahrt zum Tisch dieses Gottes und haben Tischgemeinschaft. Tischgemeinschaft mit Abraham, Isaak und Jakob vor uns. An diesem Tisch werden wir sein. Was für eine Perspektive, was für eine Sicht. Was hier der Text uns mitgibt, ist ja eine geniale Vogelperspektive. Die nimmt man nicht jeden Tag ein. Aber der Text nimmt uns mit in diese Vogelperspektive, dass wir staunend vor diesem Szenario stehen. Was bist du für ein großartiger Gott, du Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und das ist ja gerade für die Teilnehmerinnen auch dann der Frauenfreizeit das Phänomen, dass wir uns über diese alten Jakobsgeschichten Gedanken machen und plötzlich taucht der Mann im Neuen Testament auf und wir kriegen noch zugesagt, wir sitzen mit dem beim Tisch. Dass eine Linie durchgeht von 1. Mose 12 durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende bis in unsere Zeit und bis in die Zukunft, bis zur großen Tischgemeinschaft in seinem Reich. Was ist das für ein Gott? Wie er das plant und durchdacht hat und durchgezogen hat. Was für eine Vogelperspektive dürfen wir da einnehmen und das sehen. Was für ein Gott. Und das Phänomen, Sie und ich, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind mit drin. Wir sind mit drin. Wir gehören mit dazu. In diese Geschichte, in diese geniale Geschichte gehöre ich hinein. Verstehen Sie? In dieses übergeordnete Weltgeschichte gehöre ich mit hinein. Sie, die mit mir an Jesus Christus glauben. Ach, Sie wissen das doch, wie so unser Tag normalerweise läuft. Wir sind nicht in der Vogelperspektive. Wenn es halbwegs gut läuft, sind wir in dieser 1,50, 1,80 Perspektive. Da ist aber halbwegs nur den Kopf drüber haben, halbwegs. Und da gibt es vieles, was wir so Tag für Tag tun, vieles Nettes und Durchschnittliches und Normales und Harmloses, aber auch viel Belastendes und Dramatisches und auch viel Aufblusterndes, was sich unglaublich wichtig nimmt. Und über diesem Ganzen, was uns normalerweise am Tag beschäftigt, da verlieren wir ganz oft die Perspektive. Da verschiebt sich die Perspektive, da ist die Sicht verstellt. Da haben wir das nicht mehr präsent, dass wir Teil der Heilsgeschichte unseres Gottes sind. Und dann quetscht sich unser Leben zusammen auf diese kleine innerirdische Schuhschachtel, in der wir eingepresst unser Leben leben. Deswegen brauchen wir diese Sicht des Hauptmanns von Kapernaum, wie sie uns hier Jesus sagt. Hauptmann, du bist ein Teil der Heilsgeschichte Gottes. Als Gott das Szenario sich vorüberlegt hat, von Himmel und Erde, von Menschen und Menschheitsgeschichte, hat er dich mit eingeplant. Siehst du ein Stückchen von der Würde, von dem Wert, von dem großen Glück deines Lebens, dass du da hineingenommen bist? Wenn man das begreift, dass man nicht nur von Ferne so ein bisschen zuhört, da gibt es einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, da gibt es Israel. Sondern wenn man begreift, ich bin mit drin, dann geschieht etwas ganz Eigenartiges mit Menschen. Sie können das nachvollziehen, immer bei Personen, die das für ihr eigenes Leben ein bisschen erfasst haben. Immer wenn Menschen begreifen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja Wahnsinn. Gott lässt mich Teil sein an seiner Geschichte. Kommt es immer zu dieser Reaktion, die Sie so beschreiben können. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich mir das einbilden könnte? Drei Modelle der Bibel. Erstes Modell, natürlich jetzt für die Frauenfreizeit wichtig, Jakob. Als er Jakob heimkehrt aus der 20-jährigen Knechtschaft und sein bisheriges Leben Revue passieren lässt und das resümiert, da sagt dieser Mann genau diesen entscheidenden Satz, als er begreift, verstärkt, vertieft, existenziell erfasst, Gott macht mit mir Geschichte, mit mir kleinem, betrügerischen, fiesen Typ. Und dann sagt dieser Mann, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Da spüren Sie etwas von einem Menschen, der plötzlich aus der Vogelperspektive sein Leben wahrnimmt und sieht, Mensch, ich darf an der Geschichte Gottes teilhaben mit meiner kleinen, mickrigen Existenz. Oder nehmen Sie eine zweite Person, nehmen Sie Mose, was ganz genauso. Dass der lebendige Gott in das Leben dieses Mannes wieder hineintritt, damals in der Dornbusch-Geschichte in 2. Mose 3, dann sagt Mose genau diesen Satz, und das ist zutiefst ernst gemeint. Wer bin ich denn, dass du mit mir das vorhast, dass du mich mit hineinbaust in deine Geschichte und mein irdisches Leben nicht einfach wie Staub vergeht, wie Materie vergeht, sondern von dir hineingewoben ist in die Ewigkeit deiner Planungen. Drittes Modell David. Als David in 2. Samuel 7 doch diese Idee hat mit diesem Tempelbau und zuerst Nathan alles gut findet, dann Nathan von Gott Bescheid bekommt, ist zwar im Prinzip gut, aber zum falschen Zeitpunkt der falsche Mann. Und dann er diesem David die Verheißung des davidischen Königtums gibt, dann kommt genau das wieder, dass der David da sitzt und in 2. Samuel 7 sagt, wer bin ich denn und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast. Das Phänomen taucht immer dann auf, wenn Menschen ein bisschen aufwachen und merken, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja unglaublich. Meine paar Jahre und Jahrzehnte, die ich rumkrabble auf diesem Planeten, sind eingeflochten in die Ewigkeitsgeschichte Gottes. Wer bin ich denn? Mensch, wer bin ich denn? Und dann tritt Gott vor uns und sagt, das ist es. Das ist genau das, was du begreifen sollst. Wie gut ich's mit dir geplant habe. Siehst du's? Siehst du's? dass du mit ganz großem Dank in der heilsgeschichtlichen Perspektive dastehen kannst und sagen kannst, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der nicht nur die Welten lenkt, sondern auch mich, kleinen Menschen, mit einplant. Und sehen Sie, wenn Sie diese Vogelperspektive haben, wenn Sie diese Vogelperspektive auch durch dieses Wort Gottes heute Morgen wieder ein bisschen bekommen, dann halten Sie auch die Froschperspektive der nächsten Woche aus. Dann halten Sie es auch aus, Ihren Schneckenweg fortzusetzen. Dann sind Sie auch in die Lage versetzt, Ihre Maulwurfpassagen zu überleben. Aber das brauchen Sie. Das brauchen Sie. Diese Sicht des Hauptmanns von Kapernaums in dieser Geschichte, um zu begreifen, das ist eine Heilsgeschichte, aus der ich mit großem Dank diesem Gott vertrauen will. Und dann stehen wir natürlich davor, vor diesem Hauptmann und sagen, das ist natürlich schon ein Phänomen. Dieser Mann ist ein absolutes Phänomen. Denn wir haben es ja nicht nur mit einer Heilsgeschichte zu tun, sondern mit einer echten Militärgeschichte. Das ist ja eine Kasernengeschichte. Wir wissen ja gar nicht ganz genau, wer der Hauptmann eigentlich war. Da kann man sich fröhlich streiten. War das wirklich ein römischer Person? Gab es in Kfarnaum, in diesem Kaff, tatsächlich eine Kaserne? Viele bezweifeln das. Waren es eben nur die zusammengesammelten, tatsächlich ausländischen Truppen, Söldnertruppen von dem lokalen König Herodes? Kann auch sein, ist egal, heide hin, heide her. Auf jeden Fall war der da und hat da seinen Dienst geschoben. Und dieser Hauptmann tritt jetzt hier vor Jesus und will nun für seinen Untergebenen diese Heilung erbitten. Und als das es dann eben dann heißt, bei Jesus, ich will kommen und gesund machen, dann können Sie in Ihrer Bibel nachlesen, manche Bibelübersetzungen haben das, dass man diesen Satz auch als Frage übersetzen kann. Dann heißt der Satz nämlich, soll ich, so etwa ich, kommen und ihn gesund machen? Da wäre der Gedankengang, der, dass Jesus sagt, sag mal, weißt du eigentlich, erstens, wer ich bin und was du da gerade sagst? Das würde ja bedeuten, lieber Hauptmann, dass ich, der ich ein Jude bin, bei dir in ein heidnisches Haus rein muss. Hast du das bedacht? Und darauf sagt dann der Hauptmann, Entschuldigung, Missverständnis, das habe ich ja gar nicht damit bezwecken wollen, dass du jetzt da noch großartig Aufwand hast, ist aus meiner Sicht, sagt der Hauptmann, auch überhaupt nicht nötig. Du musst ja gar nicht persönlich vorbeikommen, wo kommen wir denn hin? Es reicht vollkommen, wenn du einen Befehl gibst. Ich brauche da keine magische Handauflegung, irgendwelche Salben draufgeschmiert haben oder deine physische Nähe, brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche nur von dir ein Wort. Wie kommst du darauf? So, der Hauptmann, das macht doch jeden Tag. Ich habe jeden Tag meine Untergebenen, es war einer über 100, heißt es hier, einer über 100, ich habe meine 100 Mann und die müssen das machen, was ich ihnen sage. Das ist natürlich anders als heute auf Langensteinbacher Höhe. Das ist ja keine Kaserne, ich weiß, ja. Die machen noch lange nicht, was ich sage. Aber hier sind wir Militär und dann läuft das so, dass wenn ich sage, geh, dann geht er wirklich. Komm, dann kommt er. Tu das, dann tu das. Und wir sind doch einig, Herr, das läuft doch bei dir genauso. Wenn du einen Befehl gibst, dann läuft der Laden. Du musst nur einen Satz sagen. Dann ist das Thema mit der Krankenkasse für meinen Knecht erledigt. Alles gelaufen. Ein Satz von dir, ein Befehl von dir. Und das ist für uns unglaublich, was hier dieser Mann uns vormacht. Er sieht Jesus hier ja, wie in einem militärischen Rang. Man kann jetzt rumphilosophieren, das führt überhaupt nicht weiter. Wie hoch er Jesus wirklich gesehen hat, was er wirklich von ihm gedacht hat, das ist jetzt vollkommen zweitrangig. Sondern was der Text doch bei uns will, wenn wir das anschauen, ist, dass wir sagen, guter Hauptmann von Kapernaum, du hast ja so recht. Du hast ja so recht. Und ich in meiner kleinkarierten, zweifelnden, durchschnittlichen Ungläubigkeit stehe daneben und gucke ihn mir an und sage, ich möchte so gern wieder die Seiten wechseln. Weil du so recht hast, du Hauptmann von Kapernaum. Und wahrscheinlich weißt du gar nicht, wie recht du hast. Denn wahrscheinlich kennst du den noch gar nicht so genau, dem du das zutraust. Wir aber, die wir an Jesus Christus heute glauben, wir wissen doch, wie recht dieser Mann hat. Denn der, den er da bittet, sagt nur einen Satz und mein Untergebener ist gesund. Ist er nicht irgendein Guru, nicht irgendein Mark, ja nicht irgendein Heiler? Das ist der, der das Wort heißt, der das Wort ist, der in sich selbst das Wort hat. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Wenn der ein Wort sagt, dann geschieht's. Und zwar überall. Egal wo. In den tiefsten Tiefen des Universums und den kleinsten Details des Mikrokosmos und auch in Ihrem und meinem Leben. Hauptmann, du hast ja so recht. Du weißt gar nicht, wie recht du hast. Und wie gut es ist, dass du uns durch deinen Satz daran erinnerst, wer du eigentlich bist, Herr Jesus Christus. Ein Wort genügt. Mit einem Wort hat genau der, der da in Kfarnaum rumläuft, mit einem Wort hat er die Welt geschaffen. Und mit einem Wort wird er am Ende dem Spuk auch ein Ende setzen. Und mit einem Wort hat er in ihr Leben hineingeredet und sie sind zum Glauben gekommen. Wenn er ruft, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Was ist das für ein Herr? Das ist der Herr aus dem 103. Psalm. Der Herr, von dem es heißt, ihr seine starken Engel, die Truppenverbände dieses Militärs, ihr seine starken Helden, ihr führt seine Befehle aus. Die Heerscharen, die Diener, sie tun seinen Willen, Psalm 103. Alle Werke an allen Orten seiner Herrschaft geschehen entsprechend seinem Willen. Und ja, Jesus sagt selbst, der Vater, der lebendige Gott, hat mir alles übergeben. Ein Wort, und es muss genau so laufen. Im 119. Psalm heißt es mal so eindrücklich, alles muss dir dienen. Alles muss dir dienen. Ach, das hatte ich doch glatt vergessen der letzten Woche, nicht wahr? Kann ja mal passieren. Oder nicht? Würden Sie nicht auch im Rückblick auf die vergangene Woche sagen, an der einen und anderen Stelle wäre das hilfreich gewesen, wenn ich das gewusst hätte? Wenn ich mich daran wieder erinnert hätte, wenn mir das präsent gewesen wäre, wenn das nicht vernebelt, diffus, abgelegt worden wäre, wenn ich das mir wieder klar gemacht hätte, mit wem ich es denn da zu tun habe, ganz normal in meinem Leben, das hatte ich ja glatt vergessen. Und das ist etwas ganz Wesentliches, dass wir uns das klar machen, wie bedeutsam das ist, zu wissen, wen wir mit Jesus Christus haben. Denn wenn wir das nicht wissen, dann knicken wir ganz schnell ein. Dann knicken wir ganz schnell ein. Und dann schrumpft unser Jesus auf so einen religiösen Begleiter zusammen, der in unterschiedlicher Weise noch mitwirkt oder auch nicht. Aber er ist lange nicht mehr der, der ein Wort spricht und es geschieht. Und sobald, Sie kennen sich und ich kenne mich, und sobald Sie diesen Jesus schrumpfen lassen, haben Sie andere, die Ihre Stimme erheben. Es ist ja nicht so, dass ein Vakuum entstünde. Sondern wenn der eine mit seiner Befehlsstimme nicht mehr präsent ist, tauchen die anderen mit ihren kleinen Quäkstimmen auf und dröhnen ihre Befehle in ihr Leben rein und dann laufen sie nach deren Befehlen. Deswegen ist das so entscheidend, sich das bewusst zu machen, dass auf diese eine Stimme zu hören ist. Einer der Höhepunkte im Neuen Testament ist sicherlich in Matthäus 17 parallel der Text von der Verklärung Jesu, wo ein Teil der Jünger eine Perspektive auf Jesus gewonnen hat, die werden sie ihr Leben nicht mehr vergessen haben. Als sich Jesus vor ihren Augen ein wenig des Glanzes wiedergeben ließ, den er hatte, als er beim Vater war. Und dann sind sie geplättet von dieser Herrlichkeit. Und dann kommt der Vater. Und der Vater sagt nur einen Satz. Nur einen Satz. Und dann brennt er diesen Aposteln in ihr Herz hinein. Das ist mein lieber Sohn. Und jetzt kommt's. Den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören. Wenn ihr den nicht mehr hört und wenn diese Stimme nicht die entscheidende Stimme ist, dann habt ihr das ganz große Problem. Man kann es noch ein bisschen pointierter sagen. Wenn dem Teufel es gelingt, sie von dieser Stimme wegzubringen, hat er es geschafft. Und der ganze entscheidende Kampf ihrer Nachfolge ist letztendlich ein Kampf, auf welche Stimme hören sie. Wem leihen sie ihr Ohr? Wer hat Recht? Wer darf das entscheidende Wort sagen? Schon eine gewisse Zeit her, da war ich in einer mich betreffenden Angelegenheit sehr, sehr unsicher, was den Willen und die Spur Gottes betrifft. Und dann dachte ich, ich habe es verstanden, ich habe es begriffen, was Gott mir sagen will, was er mir deutlich machen will. Aber die Realität sah so anders aus und mein Herz leistete energischen Widerstand unter Zuhilfenahme meiner Vernunft. Das ist ein ganz schlechtes Konglomerat, da sah ich ziemlich alt aus. Und dann lief der so betend meinen Weg da, so durch diese Wälder hier. Und saß da auf einer Bank und dachte, ich brauche ein Signal, ob ich richtig denke. Habe ich dich richtig verstanden? Habe ich dich richtig verstanden? Und dann, während ich da auf meiner Bank saß, tauchte in meinem Kopf diese Bibelstelle auf aus dem Psalm 119. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Gut, sag ich ja. Das ist schon mal halb gut. Das ist schon mal halb gut, weil ich den Eindruck habe, du willst mir das bestätigen. Halt dich an diesem Wort, was ich dir gegeben habe, fest. Halt dich daran fest. Und ich bin relativ getröstet von dieser Bank aufgestanden. Kam dann nach Hause und musste weiterarbeiten. Und schlug zur Vorbereitung einer Elisa-Bibelarbeit einen kleinen Kommentar von Wilhelm Busch auf. Und die erste Seite, die ich aufschlag, schreibt wie den Busch, und daran wollen wir bleiben. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Ich danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Ich will diese Stimme hören, aber Sie wissen mit mir, was das manches Mal für ein Kampf ist. Was das manches Mal für ein Kampf ist. Buchstabieren Sie es mit mir durch in diesen Tagen. Hören Sie diese Stimme. Diese Stimme dieses Gottes, der das All lenkt und auch Ihr Leben lenkt. Hören Sie diese Stimme, der Herr der Lage ist, der Herr Ihrer Lage ist. Buchstabieren Sie es durch. Herr, du hast absolut die Regierungsgewalt in meinem beruflichen Feld. Du weißt ganz genau, wie die Systeme hier laufen. Ich will keinen anderen Stimmen mehr Raum geben als dir und deiner Autorität und deiner Stimme. Herr, du bist die entscheidende Autorität über meinem Leben. Nach Geist, Seele und Leib. Du bist mein Gott. Keine andere Stimme, sei es aus welcher Kategorie auch immer, hat das entscheidende Wort. Du hast das entscheidende Wort. Du hast das entscheidende Wort zu sagen dieser verrückten, kaputten Welt. Du und niemand anders. Und du wirst die Weltgeschicke so lenken, dass wir alle noch einmal staunend davor stehen werden und dich anbeten werden. Du, Herr, du bist es. Ich will deine Stimme hören und deiner Stimme den absoluten Vorrang geben. Mit ganzer Überzeugung dieser Stimme. Aber es ist eben nicht nur eine Heilsgeschichte und nicht nur eine Militärgeschichte, es ist ja auch eine Beziehungsgeschichte. Denn das ist ja allen Auslegern aufgefallen. Im Letzten widerspricht der Hauptmann sich. Also das passt eigentlich nicht zusammen. Seine beiden Handlungsstränge laufen gegenläufig und das ist gerade das Tolle. Denn wenn er jetzt wirklich konsequent wäre und begriffen hätte, mit wem er da gerade redet, dann hätte er sich nie getraut, dem überhaupt das zu sagen. Und auf der anderen Seite sehnt er sich nicht mehr herbei, als genau mit dem er eigentlich gar nicht zusammen sein kann, tatsächlich zusammen zu sein. Wie heißt der entscheidende Satz? Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Wissen Sie, zwei ganz, wirklich ganz, ganz, ganz Große des Reiches Gottes, die haben das gesagt. Der eine, das gesagt hat, war Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, bitteschön. Nicht irgendeiner aus der 153. Reihe der Gemeinde Jesu, sondern Johannes der Täufer hat das gesagt. Ich bin noch nicht einmal wert, dass ich ihm die Schuhriemen aufmache. Wisst ihr eigentlich, wer das ist? Der lebendige Sohn Gottes, wer dieser Jesus ist, der da kommen soll? Habt ihr eine Ahnung davon, wer das ist? Der Abstand zwischen ihm und uns ist so dermaßen, das kann man mit unseren innerweltlichen Vokabeln überhaupt nicht beschreiben. Und der zweite, der es von sich sagt, ist Paulus. 1. Korinther 15. Ich bin es nicht wert, dass mein Name im Zusammenhang mit der Heilsgeschichte und mit der Gemeinde Jesu überhaupt genannt wird. 1. Korinther 15,9. Und diese beiden ganz Großen des Reiches Gottes haben etwas verspürt davon, von dieser unglaublichen Distanz zwischen ihm und mir. Undenkbar, undenkbar und doch nichts schöner als das, dass Jesus wo ist? In Kfarnahum, in diesem Kaff. Da läuft er rum. Dass Jesus, der lebendige Gottes Sohn, dem das All dient, in diesem galiläischen Dorf unterwegs ist und bereit ist, wenn ein heidnischer Hauptmann ihn bittet, zu sagen, ich komm, wohin? Zu dir, ich gehe unter dein Dach. Als was? Als Therapeut, wie es so schön heißt. Soll ich kommen und ihn therapieren? Dann haben Sie endlich mal einen vernünftigen Arzt. Soll ich kommen und ihn therapieren? Ja, das ist so. Merken Sie was, das ist das Schönste ist, was hier eigentlich gar nicht sein kann. Es kann eigentlich gar nicht sein, dass ich tatsächlich Gemeinschaft haben kann mit diesem Gott. Und genau das macht er. Genau das macht er. Und alle, die mit mir an Jesus glauben, die erleben dieses Phänomen ja jeden Tag, dass sie eigentlich sich sagen müssen, ist doch Irrsinn, was ich da denke. Ist doch total übergespannt, ist doch komplett hochmütig, ist doch vollkommen unlogisch, dass Gott mit mir unter einem Dach sein will. Halt's mit mir selber kaum aus und er soll in meinem Leben sein. Wir werden zu ihm kommen, heißt Johannes 14. Wir, der Vater, der Sohn, werden zu ihm kommen, zum Glaubenden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Was für ein Geschenk. Jesus unter meinem Dach. Jesus unter meinem Dach. Ach, das ist es doch. Mehr brauche ich doch eigentlich für die Woche nicht, oder? Mehr brauche ich nicht. Und sehen Sie, genau das soll der Text. Genau das soll der Text. Dass Sie und ich mit unserem zusammengequetschten, verbröselten, sich in Luft auflösenden Glauben vor dieser Geschichte stehen und sagen, ach ja, das ist es. Richtig, das ist es. Ich in meiner Frosch- und Schnecken- und Maulwurf-Perspektive bekomme wieder diese Sicht auf dieses Geschenk meines Lebens. Ich, eingeklinkt in Gottes Heil für Zeit und Ewigkeit. Mit großem Dank vertraue ich dir. Lass es mich nicht vergessen, Herr. Ich stehe vor diesem Gott und weiß, er hat das entscheidende Wort zu sagen. Er und niemand anderes. Erinnere mich dran, wenn so viele Stimmen und Stimmungen auf mich eindreschen, dass es deine Stimme ist, die das entscheidende Wort zu sagen hat. Und lass mich dir vertrauen. Und Herr, wenn es das wirklich gibt und du sagst es mir wieder neu, dann will ich nichts anderes als das, was hier dieser Hauptmann sich kaum traut zu sagen und doch so sehr wünscht. Komm auch unter mein Dach. Komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Und so kommt aus dieser Geschichte eins hervor. Das Vertrauen entsteht. Vertrauen zu Jesus. Mit großem Dank. Ganz Überzeugung und tiefem Glück. Und was anderes will Jesus mit dem Text gar nicht erreichen, als dass Sie und ich mit neuem Herzen sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir. Herr Jesus Christus, wenn wir nicht so vergesslich wären, wenn es doch nicht so viele anderen Welten geben, die sich hereinschieben würden, wenn doch unser Herz ein anderes wäre. Aber du weißt das alles. Deswegen kommen wir auch zusammen, schlagen dein Wort auf und bekommen mit deinem Wort Neuorientierung, den Kompass, die Leitlinie, das Licht. Und so danken wir dir auch heute Morgen für dein gutes, einzigartiges, nicht mehr zu übertreffendes Wort. Danke für das, was du uns gesagt hast. Mit großem Dank stehen wir in der Vogelperspektive der Heilsgeschichte vor dir, beten dich an, dass wir mit drin sind. Dank sei dir. Dank sei dir. Lass uns mit neuer Klarheit unsere Maulwurf- und Schnecken- und Froschpassagen hinter uns bringen, weil wir das wüssten. Du hast uns hineingenommen in dein Heil. Ach Herr, verzeih, bitte verzeih, dass wir dich so oft entehrt, dich so oft klein gemacht, dich so oft weggeschoben haben, indem wir anderen Stimmen unser Ohr gegeben haben und das nicht mehr uns gesagt haben. Nur ein Wort von dir, nur ein Wort von dir und alles andere ist geklärt. Und jetzt bitten wir dich, dass wir neu wieder zu Menschen werden, die sich binden, die sich klammern, die sich fußen, die sich gründen allein auf dein Wort und nichts lieber haben wollen, als dass du ein Wort sagst, dein Wort sagst. Und wir preisen dich darüber, dass du tatsächlich unter unser Dach willst, dass du in unserem Leben ankommst, dass du der große Arzt und Heiland und Therapeut bist, der in Kapernaum tatsächlich unter diese mickrigen Dächer geht. Und dann kommst du auch unter unser Dach und siehst unser Leben, verbindest dich mit uns, gehst nicht mehr weg, bleibst für immer und ewig. Oh mein Gott, lass es uns nicht vergessen. Lass es die nicht vergessen unter uns, die es gerade richtig schwer haben, die in Trauer sind, die ein großes Paket haben, die zähe und mühsame Wege gehen. Lass es die nicht vergessen, die von dir her schon so oft so ein helfendes, heilendes, rettendes Wort erbeten haben. Lass es die nicht vergessen, die mit Sorgen belastet sind. Lass es sie nicht vergessen, Herr, dass du unter ihrem Dach bist. Und dass wir so mit großem Dank, ganzer Überzeugung und tiefem Glück dir vertrauen dürfen, dir, unserem Gott. Anbetung sei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.